Guten Morgen miteinander. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass mir das passiert, dass ich gleichzeitig an zwei Orten predige. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen, auch die in der Kapelle, in Kissen, ganz in Gümligen und wir hier in Kissen. Seid alle ganz herzlich willkommen. Mein Thema heute heisst Gottes Wort, unser Fundament. Und der Hauptgedanke: Diese Worte sollst du auf dem Herzen tragen. Wir kennen auch das Sprichwort, nimm dir das zu Herzen. Und wenn wir ins fünfte Buch Mose gehen heute Morgen, dann werden wir sehen, dass es am Mose einfach ein Anliegen war, am Volk noch einmal alles in Erinnerung zu rufen, was Gott hat gesagt. Angefangen mit den 10 Geboten, die stehen ja im 2. Mose 20 und sie stehen im 5. Mose 5. Und Mose hat die nochmal zitiert und nachher hat er sehr viel anderes auch noch gesagt. Und immer wieder lesen wir im 5. Buch Mose, der Herr, dein Gott. Oder der Herr, unser Gott. Das kannst du fast nicht zählen, wie manchmal das steht. Allein in diesem Kapitel 6 mindestens 14 Mal, wenn ich mich nicht erzählt habe. Ich habe mir noch so überlegt, jetzt kommt das Volk ins verheißene Land. Die haben 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Alle, die am Anfang 20 Jahre älter waren, sind gestorben, ausser dem Josua und dem Kaleb. Die Ältesten in diesem Volk sind jetzt knapp 60. Und was haben sie erlebt in ihrem Leben? 5 oder 10 oder 20 Jahre Sklaverei in Ägypten und nachher 40 Jahre Wüste. Das ist nicht unbedingt das Leben, das ich wollte. Je nachdem, in was für eine Zeit hinein, dass man geboren wird, kann es sehr hart sein oder es kann sehr schön sein. Wir sind in eine Zeit hinein geboren worden, die jetzt etwa so ein bisschen mein Alter haben, wo sehr schön war, eine fantastische Zeit. Die letzten Jahrzehnte waren ja nur super da in Mitteleuropa. Und jetzt kommt ein Volk, kennt nur Sklaverei und Wüste. Und jetzt kommt es ins verheißene Land. Und jetzt will der Mose ihnen ganz klar machen. Auch in dem Land, wo nach der Verheißung von Milch und Honig fließt, bitte vergesset Gott nicht. Auch wenn es sich gut geht, vergesset Gott nicht. Am Schluss vom Buch, der letzten Kapitel, kommt noch der Segen oder Fluch. Wenn ihr Gott gehorsam seid, dann werdet ihr sein Segen haben. Wenn ihr aber Gott ungehorsam seid, wird sein Fluch über euch kommen. Und ich bin vielleicht ein bisschen Pessimist in diesem Punkt, sonst bin ich eigentlich Optimist, aber ich habe so das Gefühl, in der Schweiz geht der Segen, vor der Fluch kommt. Wir haben nicht mehr so schöne Zeiten in der Schweiz. Es ist irgendwie vorbei. Aber jetzt, wir haben Gott auf die Seite gestellt. Wir nicht, aber das Volk ganz allgemein. Wir werden das sehen. Ich möchte euch den Bibeltext lesen. Das ist einer der wichtigsten Texte für die Juden überhaupt. 5. Mose 6, 4 bis 9. Höre, Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Jetzt weiss ich nicht, wer von uns das macht. Binden wir uns das Wort Gottes auf die Hand. Ja, dann mach es. Tun wir es über die Augen. Und haben wir es an den Pfosten von unserem Haus? Manchmal, wenn man so durchs Emmental oder durchs Oberland läuft, siehst du plötzlich ein Haus mit einem Spruch drauf. Oft ist so etwas aus der Bibel und manchmal ist es einfach sonst ein gutes Wort. Aber ja, das ist doch eine Anweisung. Und die Juden nehmen es wörtlich. Das ist noch interessant. Gläubige Juden, wenn sie beten, einmal in der Woche oder vielleicht jeden Morgen, oder wenn sie eben zur Klagemauer gehen, dann binden sie sich den Gebetsriemen um die Hand. Das Gebetskästchen ist auf dem Bizeps. Dann ist 7-mal um den Arm und vorne so um die Hand, dass der Riemen um die Finger herum das Wort Gott bildet. Und das andere Kästchen, das heisst Tefillin, die Kästchen, tun sie auf den Kopf, binden es da hinten zusammen und die Riemen vorne ab. Und dann wird gebetet. Und die Ganzgläubigen, die haben noch so einen Gebetsüberwurf, einen Gebetsmantel. Der hat 4 Ecken, an diesen 4 Ecken hat es Quasten. Und die Quasten mit ihren Fäden symbolisieren die 613 Gesetze vom Alten Testament. Es gibt ja nicht nur 10 Gebote, es gibt noch andere Gesetze. Die Juden haben erzählt, das seien 613. Jetzt weiss ich nicht, ob es 613 Fädeli hat, genau. Könnte schon sein, dass bei einigen das so ist. Bei anderen sind einfach die Quasten, die Fäden an den Quasten, erinnern einem an alle Gesetze. Sie nehmen das sehr, sehr ernst. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Im Hebräischen ist das der Herr allein ganz, ganz stark. Der Einzige, der alleinige Gott, gibt kein anderer. Es ist übrigens logisch, dass es nur einen Gott geben kann. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann es nicht zwei geben. Zwei wären nicht mehr allmächtig. Einer kann allmächtig sein, der zweite nicht. Das geht nicht. Also entweder gibt es einen Gott oder keinen. Und jetzt ist nur die Frage, welcher ist Gott? Und die Bibel sagt, der Gott vor der Bibel, der Schöpfer vor der Welt, er ist Gott. Höre, Israel, los da drauf, nimm es ernst, nimm dir das Herz, der Herr ist Gott. In einer der letzten Predigten hat der Christopher Hadisaputro gesagt, was könnte man denn sonst noch für Götter haben? Es gibt so ein sogenanntes Sorgenbarometer in der Schweiz. Umfragen, wo man die Bevölkerung fragt, was macht euch Sorgen? 80% haben das letzte Mal angegeben, das Geld macht mir Sorgen. Ich begreife das. Es sieht so aus, als könnten wir in eine Inflation laufen. Und es sieht auch aus, als könnten die Energiepreise mal der Dilli gehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber 80% der befragten Schweizer machen sich Sorgen um das Geld. Und jetzt ist einfach meine Frage. Ich frage jetzt nicht, ist das Geld unser Gott? Das nehme ich nicht an. Aber es ist noch angenehm, wenn man ein bisschen Geld hat, oder nicht? Ist doch gut. Ich habe nichts dagegen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen. Aber unser Vertrauen, woher tun wir es? Ein gläubiger Bruder hat mir mal gesagt, weisst, wenn noch einen einzigen Franken im Portemonnaie hast, du hast auch mehr Vertrauen auf diesen Franken wieder aufgehoben. Überleg dir es mal. Und ich sagte, das ist noch schwierig, oder? Man zählt die Fränkli und wie Menge habe ich noch? Und ja, auf was setze ich mein Vertrauen? Oder die Gesundheit? Kommt jetzt langsam das Ende, wie die sagen, oder kommt noch eine Variante? Gibt es überhaupt irgendwann mal ein Ende von dem Ganzen? Was ist uns jetzt wichtig? Unsere Gesundheit oder Gott? Ich wünsche euch eine gute Gesundheit. Versteht mich recht, ich wünsche allen eine gute Gesundheit, wirklich. Aber das Vertrauen, das setze ich nicht auf Gesundheit. Das müssen wir auf Gott setzen. Ich bin dankbar, mir geht es sehr gut. Oder das Klima. Es scheint ja tatsächlich wärmer zu werden und jetzt ist die Frage, sind wir geschuld? Und wenn wir geschuld sind, können wir es ändern? Und wenn wir es ändern wollen, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Es gibt ja ein Liedli dafür. He? Das können wir gar nicht zahlen. Übrigens ist etwas Lustiges passiert. Ich bin Leser von der Automobilrevue. Interessiert mich. Und jetzt am Anfang des Jahres ist der gestanden, Deutschland hat wieder 3 Atomkraftwerke abgestellt am 31. Dezember 2021. Sie hatten noch 6 in Betrieb. Jetzt haben sie 3 abgestellt. Jetzt sind noch 3 in Betrieb in Deutschland, Atomkraftwerke. Jetzt fehlt noch Strom. Und die letzten 3 müssen sie auch noch abstellen bis Ende 2022. Es fehlt noch mehr Strom. Was macht man, wenn Strom fehlt? Das ist ganz einfach, man importiert ihn, oder? Gut, Polen hat viel Strom, allerdings aus Kohlekraftwerken. Deutschland hat auch wieder ein paar Kohlekraftwerke müssen aktivieren, auch Gaskraftwerke, die sind sauber, okay. Und jetzt fahren gang wie mehr mit Elektrofahrzeugen umeinander, oder? Die sind super. Endlich haben wir saubere Auto. Wer es glaubt, oder? Wenn der Elektroauto mit Kohlestrom betreibt, ist das ökologisch schlimmer als jeder Diesler und jeder Benziner. Und ich sehe einfach, wenn wir Gott auf die Seite stellen, fahren wir an Zwang, Pum, fertig. Jetzt kannst du Elektroauto fahren und jetzt sind die Tonnen plötzlich dreckiger als irgendein Diesler. Das ist noch verrückt. Wenn wir Gott auf die Seite schieben, dann läuft sein Chaos, kannst du es nicht mehr im Griff haben. Dann willst du etwas Gutes machen, es kommt verkehrt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist halt ein Sprichwort, aber es ist wahr. Wenn wir Gott auf die Seite schieben, dann fahren wir an Zwang. Ist wirklich der Herr unser Gott, ganz allein, nur er. Das müssen wir wirklich daran denken. Ich möchte euch ein Zitat lesen und ich sage euch erst nachher, von wem es ist. Soweit ich weiß, gibt es keine Christen, die Gebäude in die Luft sprengen. Ich kenne keinen christlichen Selbstmordattentäter. Und ich kenne keine größere christliche Glaubensrichtung, die glaubt, dass die Strafe für Abfall der Tod ist. Also wenn einer vom Christentum zum Islam konvertiert, bringen einen Christen nicht um. Ich habe gemischte Gefühle zum Niedergang des Christentums, und zwar insofern, als dass das Christentum ein Bollwerk gegen etwas noch Schlimmeres sein könnte. Oh, hoppla. Der, der es geschrieben hat, der findet das Christentum etwas Schlimmes. Müssen wir mal wissen, oder? Also das Christentum ist für den wirklich schlimm. Aber eigentlich gibt es keine christlichen Selbstmordattentäter. Er kennt keine. Er hat auch noch nicht gehört, dass Christen vor allem die sind, die Gebäude in die Luft jagen und so Zeug. Und er findet zwar, das Christentum sei im Niedergang, da muss ihm leider recht geben. Ja, in unseren Breitengraden ist das ganz böse im Niedergang. Aber das macht bei ihm ein gemischtes Gefühl, weil er denkt, das Christentum könnte doch noch ein Bollwerk gegen etwas noch schlimmer sein. Gesagt hat das der Sir Richard Dawkins, einer der weltführenden Atheisten. Er ist Evolutionsbiolog und eines seiner Bücher trägt den Titel «Die Schöpfungslüge – Warum Darwin Recht hat». Jetzt, wenn wir es hätten geschrieben, das Buch, hätten wir natürlich geschrieben, die Evolutionslüge, warum die Bibel recht hat. Oder? Er sieht es so, okay. Der militante Atheismus nimmt zu und damit eigentlich auch eine Intoleranz gegenüber biblischen Lehren. Denken wir an Schöpfungsbericht, Adam und Eva als erste Menschen, ja, also komm, erzähl mir nicht so Märli, und die Jungfrauengeburt von Jesus und nachher seine Auferstehung, also nein, hört auf. Oder die moralische Gesinnung der Allgemeinheit ist eigentlich dem Christentum diametral entgegengesetzt. Denken wir nur an Genderismus, Ehe für alle und so weiter. Und auch die christliche Ethik wird immer wie stärker ausgehöhlt. Mit Sterbehilfe, mit Abtreibungen, mit embryonaler Stammzellenforschung und so weiter. Die EU hat mal probiert, sich eine Verfassung zu geben. Eigentlich hat jedes Land eine Verfassung, oder? Da hat die EU gefunden, wenn wir schon so ein grosses Gebilde sind, brauchen wir auch eine Verfassung. Und das haben sie fertig gebracht bis im Jahr 2004. Dann war die Verfassung fertig und dann ist ein Missgeschick passiert. Sie ist abgelehnt worden. Es hätten sie alle, ich glaube 28 Staaten, müssen unterschreiben. Frankreich, wenn ich mich recht erinnere, war dann der Chirac-Präsident und der hat es auf eine Volksabstimmung darauf abgekommen und die Franzosen haben ihn abgelehnt. Und dann ist er ganz rund angestanden. Und was macht man jetzt mit einer Verfassung, die abgelehnt wird, wo alle müssten zustimmen? Da haben sie Arbeitsgruppen zusammengestellt in der EU und haben die nach Portugal geschickt, gegen von Lissabon, und die haben das Ganze überarbeitet, ein bisschen Kosmetik dran gemacht. Und dann hat man einen anderen Namen gegeben. Vertrag von Lissabon. Und den hat man 2009 eingeführt, der ist in Kraft getreten. Und warum ist er in Kraft getreten? Ganz einfach, man hat keine Abstimmung mehr gemacht dafür. Da hat niemand können Nein sagen. Das ist am einfachsten so. Und darum hat man seit 2009 den Vertrag von Lissabon. Und da drin wird unter anderem postuliert, Die Evolutionslehre sei die zentrale Theorie zum Verständnis vom Leben auf der Erde und für die Neubewertung der Grundlagen unserer Gesellschaften. Also die EU-Verfassung eigentlich braucht die Evolutionslehre als Grundlage vom Funktionieren der Völker. Neuordnung. Merken wir etwas? Neue Weltordnung. Neubewertung. Also jetzt zählen wir nicht mehr auf Gott, wir zählen auf den Zufall. Danke dir. Ja, nicht gerade so. Mich begeistert es nicht, muss ich sagen. Wenn wir anstatt auf Gott, auf das schauen, hören, Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Könnt ihr jetzt ganz andere Namen einsetzen. Höre Europa. Der Herr ist euer Gott. Der Herr allein. Oder höre Schweiz. Oder ihr könnt auch meinen Namen einsetzen. Höre Robert. Der Herr ist dein Gott. Der Herr allein. Ja, das muss ich mir auch immer wieder sagen. Hab keine anderen. Vertraue einfach auf Gott. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderschönes. Ist eigentlich sonnenklar, alle von uns wissen das. Und mir ist es ganz neu aufgegangen, wenn ich das so gelesen habe. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Plötzlich habe ich gefunden, das ist der fantastisch. Wir haben einen Gott, den wir dürfen gerne haben. Hey, das ist ein Vorrecht. Das ist plötzlich, habe ich gedacht, hey, Mattland, ja, ich weiss es ja, aber gar nicht mehr daran gedacht. Natürlich steht im gleichen Kapitel auch zum Beispiel, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Das ist interessant, im Alten Testament wird gesagt, wir sollen bei Gott schwören. Wird mehrfach gesagt. Jesus hat nachher gesagt, schwört nicht, weil ihr könnt ja eure Worte nicht einhalten. Ihr könnt nicht mal machen, dass ein Haar auf dem Kopf schwarz oder weiß wird selber. Also, tut gescheiter nicht schwören. Aber wer der schwört, der schwört bei Gott. Weil dann müsst ihr es halten. Also, dann kannst du nicht mehr draus. Pass auf, wenn du schwörst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ja, wir sollen ihm mit Ehrfurcht begegnen. Es ist eben der Herr, unser Gott. Der Herr hat das Sagen. Und Gott ist allmächtig. Aber du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Hey, wir dürfen unseren Gott gern haben. Ich muss nicht zittern vor Angst. Ich darf ihn lieb haben. Warum? Er hat mich lieb. Er hat uns lieber beweist seine Liebe zu uns, indem er Christus gesendet hat, wo wir alles noch Sünder waren. Und er liebt uns. Das ist fantastisch. Aber lieb ihn mit deinem ganzen Herz. Und mit deiner ganzen Seele. Und mit deiner ganzen Kraft. Oh ja, dann müssen wir uns immer wieder ein Stück abschneiden davon. Oder? Ja, wir wollen Gott wirklich ganz lieben. Der David hat das irgendwo wunderschön, bringt er das zum Ausdruck. Jetzt muss ich es wahrscheinlich gerade selber suchen, weil ich habe ja da jetzt nicht den Bildschirm vor meinen Augen. Psalm 139, die ersten Verse. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Wenn ich das so lese, dann denke ich, uiuiui. Ui. Gott weiß alles. Restlos alles. Es ist mir in den letzten Tagen, als ich das nochmal habe, bearbeitet, der Pirin Vinzenz in Sinn gekommen. Ehemalig Direktor von der Raiffeisenkasse. Jetzt ist er in einem Prozess. Und in diesem Prozess geht es vor allem darum, dass er etwa 200'000 Franken Spesen hat gebraucht in Nachtclubs. Als ich noch jung war, hat man sich wahrscheinlich geschämt, wenn das rauskommen wäre. heute schämt sich doch der nicht. Heute wird einfach gesagt, ja, das ist normal, in den Nachtclubs gibt es die besten Gespräche, geschäftlich und so. Der geht man mit den Geschäftsfreunden her und dann sind die etwas lockerer gestimmt und dann kann man mit denen gute Geschäfte abschließen. Das gehört dazu. Das ist bewilligt worden, das Geld, die Spesen für die Nachtclubs. Habe ich gar nicht gewusst, dass man in den Nachtclubs die besten Geschäfte abschließt. Darum habe ich vielleicht keine guten abgeschlossen, ich weiß es ja nicht. Es ist schon noch verrückt, merken wir. Die Werte verschieben sich total. Es ist ganz normal, dass man in den Nachtclubs geht, geschäftliche Gespräche halten. Was macht man dort? Komisch, hä? Gott hat nichts mehr zu sagen. Aber wenn ich jetzt überlege, Herr, du erforschst mich und kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Wisst ihr was, das ist übrigens wunderschön. Es heisst nicht, du kennst meine Gedanken von Ferne. Das schon auch, aber du verstehst. Gott versteht uns. Er weiß, wie wir es meinen. Er weiß auch, ob wir es böse meinen oder ob wir es gut meinen. Er versteht alles. Er versteht mich voll und ganz. Er weiß sogar, ob ich stehe, ob ich liege, ob ich gerade am Gehen bin. Er ist vertraut mit allen meinen Wegen, wo ich schon je war. Er weiß es, er kennt das. Und es ist kein Wort auf meiner Zunge, das er nicht völlig kennen würde. Und jetzt geht es wunderbar weiter. Der David sagt jetzt nicht, darum habe ich Angst und tue in Staub und Asche Buß, sondern er sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Und da muss ich sagen, das ist mir auch zu hoch. Dass Gott mich noch liebt, das ist mir irgendwie zu hoch. Dass er mich bewahrt. Und er hat mich schon vor so vielem bewahrt. Einiges weiss ich gar nicht. Aber er hat mich bewahrt. Er hat seine Hände um mich herum. Er bewahrt uns. Das ist fantastisch. Das ist ganz verrückt. Ja, den Gott können wir wirklich gern haben. Vor dem heiligen, gerechten, allmächtigen Gott habe ich keinen Stich. Ich wäre völlig verloren, bin auch völlig verloren. Aber er hat mich lieb. Wenn ich meine Sünden bekenne, vergibt er mir sie, reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Und ich darf sein Kind sein und ich darf ihn lieb haben. Das ist für mich eine neue Entdeckung. Ich darf Gott lieben, ich habe es schon immer gewusst, aber irgendwie ist mir das ganz gross geworden. Der Gedanke, wir dürfen Gott lieb haben, das ist fantastisch. Und im Psalm geht es dann weiter. Ich kann ja gar nie nachher flüchten. Es gibt nie einen Ort, wo ich von dir fortgehen könnte, wo du nicht mehr wärst. Das gibt es gar nicht. Aber wisst ihr was? Wir müssen gar nicht von Gott wegflüchten. Wir dürfen zu Gott herflüchten. Das Wort kommt in den Psalmen oft. Eine Zuflucht. Gott sei unsere Zuflucht. Das ist wunderbar. Ich darf dort hergehen, ans Kreuz von Golgatha. Dort wird meine Schuld gelöscht. Und das steht im Kolosserbrief auf eine ganz wunderbare Art. Dort steht, Gott hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit Christus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Hey, das ist so schön. Alle Übertretungen sind vergeben. Gott hat sie ausgelöscht. Er hat sie aus dem Weg geschafft. Er hat sie ans Kreuz geheftet. Als ich das Burgdorf predigt habe, habe die Predigt dort gehalten, die haben vorne ein schönes, grosses Kreuz. Da habe ich daheim ein Blatt vorbereitet, wo drauf ist gestanden, schuldig. Und das habe ich dann an das Kreuz geklebt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt hat es Gott ausgelöscht, aus dem Weg geschafft, hat das weggenommen und verkrügelt. Und dann habe ich es irgendwo ablegen. Und weil ich hinten ein Klebi drauf hatte, für das Kreuz zu tun, ist mir an der Hang bleiben kleben. Das war nicht schlimm, ich konnte es dann abnehmen und irgendwo her. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich kann es nicht auslöschen. Ich kann es wegnehmen, dann habe ich immer noch das blöde Papierklüngeli hier. Gott hat es ausgelöst, es ist weg. fort, denkt nicht mehr daran. Darum dürfen wir vor ihm als gerecht gelten. Das ist ganz verrückt. Und dieser Glaube ist unser Fundament. Darum ist das der Titel von meiner Predigt. Das Erlösungswerk von Jesus Christus ist mein Fundament. Auf das kann ich bauen. Dann habe ich ein freies Leben. Dann habe ich Geborgenheit in Gott. Das ist fantastisch. Und wir haben in Jesus, und das lese ich jetzt ein bisschen ab, zwar schon Mundart, haben wir einen Hohepriester, der Mitleid kann mit unseren Schwachheiten, weil er in allem in ähnlicher Weise versucht ist worden wie wir, aber ohne Sünde. Und darum dürfen wir mit Freimütigkeit herantreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Aus Hebräer 4, 15 und 16. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja? Wir dürfen mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade, Herr, ich habe versagt, bitte vergib mir. Und dann bekommen wir Barmherzigkeit und werden Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist fantastisch, den Gott kannst du gerne haben. Das ist ganz fantastisch. Im Psalm 139 geht es dann noch so weiter, das muss ich noch zeigen, unbedingt. Das ist so schön. Das wollte ich gerade nicht. Mal. Von mir aus gesehen, poetisch der schönste Vers. Also, ihr versteht vielleicht mehr von Poesie als ich. Dürfen auch andere schön finden, aber das ist für mich einfach der schönste. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das ist einfach gewaltig. Ich war in Spanien in der Ferien mit meiner Familie. Und dann habe ich mal gedacht, ich bin um 5 Uhr morgens oder weiss nicht wann verwacht. Einfach selber plötzlich wach gewesen. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt könnte ich eigentlich den Sonnenaufgang schauen. Unten am Meer ist so ein Felsen. Dann bin ich zum Schlafzimmer ausgeschlichen, kurz ein bisschen angelegt, ins Auto gehockt, dort runtergefahren, auf einen Felsen geklettert und gewartet. Und plötzlich hat der Himmel angefangen zu brennen. Es hat dann so ausgesehen, oder? Es hat an diesem Tag gewisse Wolken gehabt, offenbar genau richtig. Also diese Fotos haben sie ein bisschen zu spät gemacht, die ist nicht von mir. Sonst wäre hier die Wolken oben links, die noch so dunkel drohend ist, die würde brennen, das wäre wie eine Flamme, oder? Das ist wunderschön, das Zeug hat wie der Himmel in Flammen wäre. Und dann ist es langsam silbrig geworden am Horizont und dann plötzlich ist die Sonne gekommen, dann sind die Wolken dann weiss geworden und dann ist die Sonne noch weiter rauf, sie ist ein bisschen grau gewesen. Dann bin ich heim und dachte, das war fantastisch. Ein Sonnenaufgang vom Feinsten. Und dann ist mir der Vers in Sinn gekommen. Wenn ich jetzt dort herkomme, oder? An Rand. Okay, wir wissen, das ist nicht der Punkt, der am weitesten entfernt ist. Den gibt es auf der Erde eigentlich gar nicht. Wenn du da gerade auslaufst oder schwimmst, dann kommst du irgendwann von hinten wieder an den gleichen Ort. Weil es einfach ringsum geht. Das ist ein bisschen weit über 40.000 Kilometer. Aber wenn du einfach zuhinterst hingern könntest, am weitesten Weg, wie es der Jonah wollte, der Prophet. Der ist ja nach Tarsis flüchten. Hinweg vom Angesicht des Herrn, das hat er wollen. Und Tarsis war die Stadt, die am weitesten Weg war in seiner Welt. Da hat er dorthin wollen, es hat nichts genützt. Dann würde auch dort deine Hand mehr führen und deine Rechte mehr halten. Herr, du lässt mich nicht fallen. Du mich nicht. Ich muss aufpassen, dass ich den nicht vergesse. Und drum, diese Worte sollst du auf dem Herzen tragen. Jetzt sind wir wieder im 5. Mose zurück, bei dieser Bibelstelle. Und tu sie deinen Kindern, jetzt kommt das Herzwort, einschärfen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Bei 4 Gelegenheiten, wenn du im Haus sitzt, oder wenn du auf dem Weg spazierst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also, wenn wir ins Bett gehen, haben wir unseren Kindern aus der Bibel erzählt, oder biblische Geschichten erzählt, Lieder gesungen, die mit Jesus zu tun hatten und so. Das haben wir gemacht. Beim Aufstehen haben wir oft auch noch gebetet mit ihnen, aber er muss nicht die ganze Zeit, wenn wir im Haus gesessen und wenn wir auf dem Weg sind, spaziert. Da habe ich auch eine Menge Gelegenheit verpasst. Man muss auch nicht dauernd, aber immer etwa wieder. Ich kann mich an einen besinnen, der war mein Gruppenleiter im Jugendlager Zent, Graubünden damals noch, ich war 12-jährig, und wir sind von Schulz bis nach Zent gelaufen, zu Fuss. Er hat noch gesagt, wollen wir das Postauto nehmen oder nicht? Und ich gesagt, ja, wir können doch laufen, dann sind wir dort raufgelaufen bis nach Zent. Dann hat er aus seiner Tasche eine kleine Bibel genommen und gesagt, weisst du was, wir lernen den Psalm 1 auswendig. Dann hat er gelesen und ich habe es nachher gesagt. Und bis wir zehnzig waren, habe ich den Psalm 1 auswendig können. Na schön. Wenn du auf dem Weg gehst, kannst du zusammen sogar etwas auswendig lernen. Und wenn es da heisst, diese Worte sollst du auf dem Herzen tragen, dann könnte ich jetzt die Aufgabe geben, bis nächste Woche lernen wir den 5 Mose auswendig. Dann haben wir die Worte auf dem Herzen. Wir sollen sie weitergeben, unseren Kindern. Und da gibt es auch ganz schöne Bilder eigentlich. Oh, jetzt kommen sie gerade alle vier miteinander. Ist ja gleich, das ist gut. Wir sehen jüdische Väter mit ihren Kindern an der Klagemauer. Ich nehme an, das Kind ganz oben links, das ist noch zu jung. Das hat noch kein Gebetsriemen, das hat die Tefillin noch nicht an. Der rechts, wenn das Bild schärfer wäre, das gesucht man. Der hat es bereits angelegt. Der hat offenbar die Bar Mitzwa, das ist unten rechts da, schon hinter sich. Bei der Bar Mitzwa mit 13 wirst du volljährig bei den Juden. Und dann bist du volljährig. Dann musst du aber gehen. Bibelstellen zitieren. Also die da, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das musst du auswendig können, die paar Verse, ganz sicher. Und noch viel dazu. Und dann lernst du, wie man das anlegt. Wie es auf einen Arm herum oder? Ist noch interessant, du musst das Kästchen auf dem Bizeps haben. Da sieht man es. Na schön, auf dem Bizeps. Mit deiner ganzen Kraft sollst du den Herr lieben. Aber du musst es auf den Bizeps tun, vom schwächeren Arm. Wenn du Rechtshändler bist, musst du es links tun. Und wenn du Linkshändler bist, dann musst du es rechts tun, weil die wirkliche Kraft, die hat nur Gott. An das musst du auch denken. Bind dir es auf die Hand, deine Handlungen sollen vom Wort Gottes beeinflusst werden. Und tu dir es über die Augen, weil deine Gedanken sollen vom Wort Gottes beeinflusst werden. Und das ist schön, wie die das machen. Das ist fantastisch. Spielt keine Rolle, ob du alt bist und Rabbiner oder ob du jung bist und Soldat. Bind dir das Zeug auf die Hand und setz dir es über die Augen, damit deine Handlungen und deine Gedanken vom Wort Gottes beeinflusst werden. Das ist wichtig. Und ich finde es schön, wenn man so einen Soldat sieht, der da hier einfach betet und sich die Tefillin auf die Hand bind. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Vielleicht kennt ihr das da hier. Das ist eine Medusa. Das kannst du an Pfosten von deiner Haustüre schrauben oder nageln oder kleben. Das ist aus Stein. Das ist sehr schön, da ist noch der Davidstern drauf und der Leuchter und so. Das ist aus Stein, es gibt aus Holz, es gibt aus Metall, es gibt sogar aus Silber, es gibt schön verziert, es gibt ganz einfach. Wichtig ist, es ist hoch. Und da drin gehört etwas, bevor du es anschraubst. Da drin gehört das. Jetzt, excuse, es ist nur ein Papier, es ist nicht ein reines Pergament. Aber ich habe den Text von Hand da drauf geschrieben. Weil das musst du von Hang schreiben. Da darfst du nicht einfach am PC hocken, ein Copy-Paste machen und ausdrucken. Du musst es von Hang abschreiben. Und nachher, wenn es da drin ist, tust du das an den Türpfosten. Bei uns hängt es nicht an den Türpfosten, aber weil wir unter dem Dach wohnen, hängt es in der Nähe vor der Küche, dort wo wir viel sitzen, hängt es an einem Balken. Und wenn du da schaust, dann kommt es dir in Sinn. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und du hast den Kindern weiter sagen. Und schreib dir es auf die Hand. Deine Handlungen sollen beeinflusst sein und deine Gedanken. Ich finde das wunderschön. Ja, wir dürfen das anschrauben oder anhängen. Wir müssen auch nicht. Aber in Israel siehst du das überall bei den Häusern. Das gibt kaum einen Wohnungseingang, wo nicht so etwas dranhängt. Und immer wenn man dran vorbeiläuft, sieht man es. Oh, ja. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Wenn wir das in den Gedanken mitnehmen können, dann ist es eigentlich wunderschön. Da in diesem Kapitel steht noch, tu dich davon hüten, der Herr, unser Gott, zu vergessen, wo dich doch aus der Gefangenschaft in Ägypten aus der Sklaverei geführt hat. Folg ihm nach, hab keine anderen Götter, weil der Herr, unser Gott, ist ein eifersüchtiger Gott. Und tu der Herr, unser Gott, nicht versuchen. Und tu in den Satzungen und Gebot vom Herr, unserem Gott, wandeln, erklärst deinen Kindern, tu es sagen, wenn sie die fragen, und sag, Gott hat uns befreit. Übrigens steht die Stelle, dass man es auf die Hand schreiben und zwischen und über den Augen tragen, viermal in der Bibel. Zweimal im zweiten Buch Mose und zweimal im fünften Buch Mose. Und beim einen könnte man es fast sehen, ja, bei diesem Mann ganz rechts sieht man, dass das Kästchen, das Tefillin auf dem Kopf, über den Augen, hat wie vier Abteile. Dort hat er alle vier Texte drin, wo das drin steht. Das auf der Hand hat in der Regel nur ein Kämmerchen, und dort steht der Text drin, da hier. Der Herr ist allein der Gott. Und denk daran, dass er dich aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft zu Ägypten hat geführt. Und in Römer 8,21 heisst es, wir wissen, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Etwas von dieser Freiheit vor Herrlichkeit dürfen wir jetzt schon erleben. Wir werden dann im Himmel die ganze Freiheit erleben. Jetzt sind wir noch unter dieser Knechtschaft von der Sterblichkeit. Ja, da sind wir noch, die ganze Schöpfung seufzt und erwartet die Befreiung von diesem Zeug. Aber bis so weit ist, wollen wir einfach unserem Herr vertrauen. Keine anderen Götter neben ihm haben. Wir wollen unsere Handlungen, unsere Gedanken bestimmen von seinem Wort, unser Vertrauen auf unseren Gott setzen und immer daran denken, wir haben einen Gott, der uns liebt und den wir gerne haben dürfen. Ich werde noch beten.